Ich erinnere mich noch ziemlich gut daran, da war ich ein junger Mann und wollte meinen Führerschein machen. Den habe ich mir wirklich hart abgespart. Da hatte ich keine Eltern, die mich da irgendwie sponsern konnten. Also lange für gespart. Ich habe mir viel Mühe gegeben mit dem Lernen in der theoretischen Hinsicht, also für die theoretische Prüfung. Und ich muss sagen, ich war eigentlich auch ein ganz guter Fahrer. So, ja. Dann kam der Tag der Führerscheinprüfung. Mein Fahrlehrer sagte noch direkt vorm Einsteigen, beim Anfahren, achte auf den Seitenblick. Ja? Ich so, ja. So, dann ließ mich der Fahrlehrer am Berg halten und ich war nur damit beschäftigt, am Berg die Karre wieder in den Gang zu kriegen. Was machte ich nicht? Genau, ja, Seitenblick. Dann sagte er, fahren Sie mal wieder zurück. Und das war für mich also so herbe. Mal abgesehen davon, dass ich gar kein Geld hatte für so eine weitere Prüfung, aber ich war so darauf fixiert, das zu schaffen und ich wollte es endlich hinter mir haben und ich bin wirklich wie betäubt einen halben Tag durch die Gegend gelaufen. So, aber an diesem Tag, da las ich einen Satz von Jesus und dieser Satz hat den Zusammenhang, dass Jesus mal seine Jünger irgendwo hinschickte und sie machen tolle Erfahrungen, sind in einer guten Weise erfolgreich, kommen zurück und sind total happy. Und Jesus hat sicher nicht vorgehabt mit dem Satz, den ich gleich lesen werde, sie da so von ihren guten Gefühlen abzupflücken, aber er sagt Folgendes: Doch nicht darüber sollt ihr euch freuen. Freut euch vielmehr, dass eure Namen im Himmel aufgeschrieben sind. Und ich glaube, das, was mich damals auch so erreichte, war, dass bei allem, was mir und uns im Leben gelingen kann, was in unserem Leben erfolgreich sein kann, worüber wir uns freuen können, es immer noch etwas gibt, was noch mehr Anlass zur Freude gibt. Sozusagen, es gibt immer noch ein anderes Glück, nämlich im Himmel gekannt zu werden, im Himmel bekannt zu sein, von Gott gekannt zu sein. Und ich ließ mich an diesem Tag davon trösten. Ich habe immer noch dieses geknickte Gefühl in mir getragen, aber ich merkte, dass Jesus mir sagt, schau auf einen viel größeren Zusammenhang, der für dich viel bedeutsamer ist. Der Himmel kennt dich, jetzt und in Zukunft. Aber gerade, dass Menschen zu Gott gehören, lässt ja bei vielen auch so ein Gefühl auftauchen, dass man im Leben mit Gott doch irgendwie so eine Art Garantie hat für Segen und Erfolg. Und ich möchte fragen, ob das so ist. Denn wir alle kennen, auch als gläubige Menschen, Pleiten und Pannen. Ja, davon muss ich dir nichts erklären. Und gerade, wenn wir uns so bewusst zu Gott halten und unser Leben so bewusst Gott öffnen, dann leben wir manchmal bewusst oder unbewusst so unter dem Eindruck, Gott, du hast es doch jetzt leicht, mich zu segnen. Ne? Lass mal ein bisschen Erfolg über meinem Leben regnen. Aber wenn es nicht passiert, dann, und das weiß ich leider nur zu gut von mir, stellen sich so Gefühlslagen ein, die damit zu tun haben, hey Gott, warum bleibst du eigentlich immer auf Abstand zu mir? Ja? Du kannst doch auch mal was für mich tun. So. Solche Fragen habe ich mir mehr als einmal gestellt. Die fühlen sich nicht so lecker an, diese Fragen, aber sie sind in einer gewissen Weise heilsam. Warum sind sie heilsam? Weil diese Art von Fragen und Gefühlslagen so ein bisschen die Grundannahmen abklopfen, mit denen wir auch im Glauben unterwegs sind. Und was meine ich mit Grundannahmen? Zum Beispiel die Frage, ist der Glaube nicht vielleicht doch so eine Art Problemlösungsstrategie, ja, wo wir einfach, wenn wir das so ansetzen und einsetzen, ein bisschen besser und leichter durchs Leben kommen. Ne? Der Glaube als Problemlösungsstrategie. Oder, wenn man es ja, noch ein bisschen mehr auf die Spitze treiben würde, kommt man vielleicht irgendwann an die Frage, ist mir auch schon passiert, muss ich zugeben, ist Gott dann für dich eigentlich nur noch der Wunscherfüller? Ja? Und Gott sagt, du, ich erfülle dir gern den einen oder anderen Wunsch, aber da darfst du mich nicht so beschränken auf, ich bringe dir immer, wie der Weihnachtsmann, schöne Sachen vorbei. Und das passiert, ja, dass wir irgendwie annehmen, der Glaube sei dafür da, uns das Schwierige vom Leibe zu halten. Und gerade dann, wenn sich der geistliche Komfort, den wir uns wünschen und den wir auch irgendwie brauchen, nicht so einstellt, dann, ja, sind wir am Anfang vielleicht noch ein bisschen duldsam, aber irgendwann sagen wir, Gott, ne? Ich gebe mir so viel Mühe. Gib dir doch auch mal ein bisschen Mühe mit mir. Da fragen wir uns, lohnt sich es, mit Gott zu leben? So, meine Predigt, die nenne ich heute schlicht und ergreifend und behaupteterweise, wie denn eigentlich, es lohnt sich, mit Gott zu leben. Es bleibt erstmal eine Behauptung. Das allerletzte Kapitel im Alten Testament ist heute die Grundlage der Predigt. Der Predigttext kommt aus Maleachi. Das ist einer von den sogenannten kleinen Propheten, Maleachi 3, ab Vers 13. Und das lese ich jetzt mal. Ist ein bisschen ungewöhnlich, aber soll ja heute auch kein gewöhnlicher Sonntag sein. Gott spricht, was ihr da über mich redet, geht zu weit. Ihr fragt, was sagen wir denn über dich? Ihr sagt, es bringt nichts, Gott zu dienen. Was haben wir davon, dass wir seine Gebote befolgen und uns in Demut vor ihm, dem Herrscher der Welt, beugen? Wir preisen die Menschen glücklich, wir preisen die Menschen glücklich, die sich frech und stolz gegen Gott erheben. So böse sie sind, immer geht es ihnen gut. Sie fordern Gott heraus, aber sie müssen es nicht büßen. Der Herr hat aufmerksam zugehört. Als die Menschen, die ihm treu geblieben waren, so untereinander redeten. Und ein Buch der Erinnerung wurde vor ihm geschrieben. Für sie, die ihn ernst nehmen und ehren. Und er, der Herrscher der Welt, hat gesagt, an dem Tag, an dem ich eingreife, wird es sich erweisen, dass sie mein besonderes Eigentum sind. Ich werde gut zu ihnen sein, wie ein Vater zu seinen Kindern gut ist. Dann werdet ihr wieder den Unterschied sehen zwischen dem Gerechten und dem Ungerechten. Zwischen dem, der Gott dient, und dem, der ihm nicht dient. Denn siehe, der Tag kommt, der wie ein Ofen brennt. Da werden alle überheblichen Menschen und alle, die gottlos handeln, sein wie Strohstoppeln, die das Feuer verzehrt, spricht der Herr, sodass weder Wurzeln noch Zweige übrig bleiben. Für euch aber, die ihr mir treu gewesen seid, wird an diesem Tag die Sonne aufgehen. Sie wird euer Recht an den Tag bringen und alle Wunden heilen. Ich kann grundsätzlich sagen, dass ich solche Texte liebe, wo Leute richtig offen und ehrlich werden und auch mal so ein bisschen in der Manier eines Rohrspatzes anfangen, ja, zu schimpfen und zu sagen, lohnt sich das denn? Was bringt es denn? Ich glaube, das ist viel besser, als wenn man sich immer so fromm gebärdet und alles das, was man so fühlt, immer so fromm religiös wegdrückt. Mit dieser Offenheit und dieser Ehrlichkeit kann Gott viel besser arbeiten. Und das habe ich mir angewöhnt. Ne? Wenn mir was nicht passt oder ich was nicht verstehe, recht offen und ehrlich vor Gott zu werden. Und diese Menschen, von denen hier die Rede ist, fragen sich ja auch, mein Glaube, ist das eine gute Investition oder ist es irgendwie eine religiöse Illusion? Ich investiere in die Liebe zu Gott, aber was kommt bei raus? Offensichtlich ist es keine Erfolgs- oder Glücksgarantie. Und wie ist es im Vergleich zu mir mit denen, denen Gott schnurzpiep egal ist, die mit ihrem ganzen Leben zum Ausdruck bringen, dass sie der Herr ihres Lebens sind und die Regeln bestimmen und Schlechtes tun, die stehen in Saft und Kraft da, aber kann das denn alles so sein? Ja, denen gelingt alles und ich halte mich gerade so über Wasser. Und Gott sagt hier auch ganz offen, hey, eure Worte sind ganz schön hart. Aber ich glaube nicht, dass Gott hier zurückschimpft, sondern er liebt es eigentlich, wenn wir offen und ehrlich werden. Das hörte sich ja auch nicht fair an, was sie sagen, sollte auch nicht so fair gemeint sein. Aber Gott reagiert offensichtlich nicht eingeschnappt und er geht mit diesen Haltungen, mit diesen Gefühlslagen, mit diesen Worten, die diese Menschen da aussprechen, um wie ein Vater, der das Meckern und den Unmut und den Trotz seiner Kinder einschätzen können muss, um nicht beleidigt zu sein. Ja, ein Vater, eine Mutter muss so dieses ganze Trotzige und Ablehnende einschätzen können, um nicht beleidigt zu sein. Und Gott ist nicht beleidigt. Er sieht, auch gerade, wenn es uns so geht wie denen, auch das müde gewordene Vertrauen. Ja? Und die sich langsam aber sicher erschöpfenden Gebete. Wenn wir sagen, Gott, jetzt bitte, und es ist so dringend und es tut so weh und es fehlt an allen Orten. Er sieht das. Und deswegen schickt er seinen Propheten Maleachi mit ganz viel Trost und Ermutigung wieder zurück zu diesen Leuten. Und er sagt durch Maleachi, ich habe ein Buch der Erinnerung aufgeschlagen, ja, wo ich eure Liebe, das Vertrauen, das ihr in mich investiert habt und die Treue, die ihr mir und meinen Worten gegenüber lebt, wo ich in diesem Buch das alles nicht in Vergessenheit geraten lasse, wo es mir vor Augen bleibt und nicht vergessen wird. Und ich bin dankbar dafür, dass es dieses Buch immer noch gibt und dass Gott über mein Leben da was einträgt und auch über dein Leben da was einträgt. Warum ist das möglicherweise von Bedeutung, so ein Buch im Himmel? Weil es Momente gibt, da fragen wir uns, ist unser Glaube vielleicht so ein Herz, das wir an den Strand malen? Ja, was sehr ernst gemeint ist, was wirklich was ausdrücken soll zu Gott hin. Liebe, Zuneigung, Anhänglichkeit, Treue. Und wir sagen, Gott, das male ich für dich dahin. Und trotzdem lautet die Frage, ja, wie lange wird es denn da im Sand noch sein? Vielleicht nur, bis die nächste Welle rüberrauscht. Ja? Und was ist dann von dem, was sich mal so offen und echt anfühlte, geblieben? War es dann doch nur ein schöner Wunsch? Und, oh, die Kinder Israels kommen, ja, hervorragend. Herzlich willkommen, hi, hi. So, ich vermute, ihr wollt die Taufe nicht verpassen, ne? Ja, da müsst ihr euch aber noch eine halbe Stunde begnügen, ja. Ja. Ja, ich bin selber Vater, Pädagoge kann ich. Ja. Ich muss mal gerade gucken, sind meine Kinder heute hier? So. Aber wir freuen uns, dass ihr da seid. Super, schön. Also, bei allem, was ich versuche an Anhänglichkeit, Liebe, Nähe zu Gott zu leben, manchmal denke ich, ist das nur eine Momentaufnahme? Ist davon irgendwas echt? Bleibt davon irgendwas? Oder ist das mit der nächsten Welle, die kommt, wieder in Frage gestellt und hinfällig? kann ich das auch in Zukunft zu leben. Aber Jesus erklärt das für wertvoll, für bleibend, er hält das fest. Und wir haben über diesen Vers auch miteinander gesprochen in unserem Taufseminar, wo Jesus sagt, wir lesen das jetzt mal gemeinsam, ich sage euch, wer sich vor den Menschen zu mir bekennt, zu dem wird sich auch der Menschensohn vor den Engeln Gottes bekennen. Also das berührt ihn, wenn Menschen sagen, du Jesus, dich meine ich mit meinem Leben. Und gerade getauft zu werden heißt ja, ich komme aus irgendeiner versteckten Nische heraus und zeige mich mit Jesus in der Öffentlichkeit. Ich lasse mich mit ihm blicken, weil ich mir, ihm und allen anderen sagen will, diese Liebe gilt. Er dient mir, ich diene ihm, wir gehören zusammen. Unsere Beziehung ist aus Treue, Anhänglichkeit und Liebe zusammengesetzt. Und das will ich euch heute auch nochmal so zusprechen, dass gerade in eurer Taufe ihr die Geschichte des Jesus teilt. Gekreuzigt, gestorben, begraben und auferstanden. So wie er mit seinem Leben eure Geschichte geteilt hat. Er kam und hat sich neben euch gestellt, neben dem ganzen Bruch eures Lebens, neben allem, was nicht klappen wollte. Ihr seid ein Teil seiner Geschichte geworden, das sehen wir heute in der Taufe. Und er ist ein Teil eurer Geschichte geworden und das feiern wir. Dieser Text aus Maleachi geht jetzt aber noch ein Stück weiter und er sagt nicht nur, gegen allen bösen Schein, gegen alle komischen Erfahrungen, Gott ist gut, auch zu dir, er ist vertrauenswürdig, du irrst dich nicht, wenn du ihn liebst und ihm gegenüber anhänglich bist. Er geht noch einen Schritt weiter, hier ist auch von Rettung die Rede. Und ich muss sagen, das klingt selbst für mich, der ich schon längere Zeit gläubig bin und so Fragen des Glaubens quasi auch beruflich mache, das klingt für mich manchmal ein bisschen komisch, fremd oder weit weg. Ja? Ich treffe ganz viele Leute an, die leben passabel, einigermaßen anständig, den Rest verraten sie mir nicht. Ich mag das auch in etwa über mich sagen. Ne? So Rettung, also was ist gemeint? Worum könnte es gehen? Viele, weil das so wenig anschaulich ist, was Rettung meinen könnte, für viele wirkt das dann wie eine Fiktion. Und das geht dann manchen auch zu weit, wenn man sie zum Beispiel daraufhin anspricht, dass sie eine Rettung nötig haben könnten. Ja? Fühlen sie sich irgendwie beleidigt, habe ich alles erlebt. Der Text aus Maleachi sagt aber, dass Gott darauf achtet und tatsächlich mitbekommt, ob da Menschen sind, die sich mit ihrem Leben an ihm ausrichten oder ihn ignorieren. Dass er das merkt, ob jemand ihm dienen will, mit seinem Herzen, mit seiner Liebe, mit seinem Leben, oder ob er sagt, das behalte ich alles für mich. Das gehört nämlich mir. Er kriegt das mit. Es wird ein Gericht angesprochen, auch so ein Begriff, der erstmal gar keine Vorstellung hat und auch irgendwie merkwürdig klingt, ne? Erstmal so ein bisschen ernst klingt. Uns fehlt oft die Vorstellung für das Gericht. Ich glaube aber, dass der Umstand, dass uns die Vorstellung dafür fehlt, noch nichts darüber aussagt, ob es nicht tatsächlich sowas geben kann. Ich gebe mal Beispiele. Ich musste daran denken, und das bestätigen eigentlich die allermeisten Virologen und Wissenschaftler, dass als Corona am Anfang war, alle gesagt haben, ey, das ist total übertrieben. Ja? Das Pandemie, wo gibt's denn sowas? Ja? Weil sie es nicht kannten. Virologen haben gesagt, wir kannten diese großen Zusammenhänge nicht, ja? Die dann gesellschaftlich alles zusammengeschossen haben. Und weil man es nicht kannte, sagte man, das gibt's nicht. Ja, man hat es ignoriert, bis es dann da war. Oder ähnlich mag es sich auch mit der Klimakrise verhalten. Ja, man kriegt von allen möglichen Seiten gesagt, hey, das könnte schwierig werden. Aber draußen scheint die Sonne, ich will heute grillen und nächste Woche kommt mein Bruder zu Besuch und dann freue ich mich erstmal. Versteht ihr? Diese großen Zusammenhänge, die sich da möglicherweise zusammenbrauen, die machen erstmal keinen großen Eindruck auf mich, jedenfalls keinen negativen. Ich lebe erstmal. Oder wenn ich, habe ich diese Woche gehört, ich habe so einen Bericht gelesen über Finanzsysteme, Notenbanken und wie die Welt so mit Geld umgeht. Könnte ich jetzt eine Menge erzählen, habe ich vieles Interessante gehört, passt aber nicht hier ganz so ganz gut rein. Aber die Welt ist derzeit, auch nach der Lehman-Krise 2008, wo alle gesagt haben, so geht's nicht weiter mit der Verschuldung, ne, und mit der Kreditvergabe, hat die sich nochmal so verschuldet. 300 Billionen Euro stehen alle Menschen dieser Welt in der Kreide. 300 Billionen Euro. Wollten wir das abzahlen als Menschheit, müssten wir 3,5 Jahre, egal was wir arbeiten, umsonst arbeiten. Und dann fragen wir uns, ja, wieso? Das geht doch gut. Aber es gibt einige, die sagen, hey, wir sitzen auf einer Zeitbombe. Ne? Versteht ihr? Es gibt Umstände, die spüren wir nicht, aber die können über uns hineinbrechen und wir schütteln uns nur noch. Warum erzähle ich das? Gerade auch die Taufe ist nicht ein frommes Ritual, so von wegen, spür das schöne, erfrischende Wasser und Gott sagt dir, das ist mein erfrischender Segen. Das hier symbolisiert ein Gericht. Jesus ist in den Tod gegangen. Er ist buchstäblich untergegangen in unserer Schlechtigkeit. Er ist ertrunken an unseren Sünden, wurde begraben. Und die Kraft Gottes hat ihn da wieder rausgezogen und hat ihm einen neuen Anfang geschenkt. Und so wie es gilt, mit Jesus in das Sterben für die Sünden zu gehen, so gilt es auch, von ihm herausgezogen werden in seine Auferstehung. Ja, ich sage das, weil ob wir uns passabel, anständig und einigermaßen religiös-bürgerlich fühlen, das ist nicht die Aussage, die entscheidet, sondern ob wir dem standhalten werden, was Gott an Fragen für uns hat. Und wenn wir uns denken, ach, das bisschen Gottvergesslichkeit, ja, das passiert, ich erlaube es mir und meine Ignoranz, Mensch, Gott darf doch jetzt auch nicht so dramatisch sein. Er will gar nicht dramatisch sein, aber das, was sich in unserem Leben ansammelt, kann dramatisch werden. Vor 100 Jahren, also vor über 100 Jahren, gab es ein unglaublich großes, schönes Schiff, die Titanic. Es gibt ja auch unglaublich schöne Filme dazu. Ja. Sie riss leider 2000 Menschen in den Untergang. Und da wollte so ziemlich jeder mitfahren, der Geld hatte. Es gab aber auch so dritte und vierte Klasse, die kampierten da sozusagen auf den Schiffskohlen. Jedenfalls, es gab unterschiedliche Passagierlisten, man unterschied zwischen reich, erfolgreich, schön, mächtig, gebildet, viel Geld, gar kein Geld. Und vor dem Unglück gab es diese Listen, wo alle die Namen der Passagiere aufgelistet wurden. Nach dem Untergang gab es nur noch zwei Spalten. Und jetzt sehen wir mal dieses Bild. Das ist eine Liste, wo aufgeschrieben wurde, wer war an Deck, wer wurde gerettet und wer nicht. Und da gibt es diese zwei Spalten weiter links. Da steht einfach nur Lost, Saved. Jetzt könnte man sagen, ja, also das menschliche Dasein lässt sich vielleicht noch etwas feiner kategorisieren. Ja? Und Gott sagt, in dieser Frage, nein, Lost, Saved. Hat dir Jesus deine Sünden abgenommen? Oder trägst du sie immer noch an deinem Hals und gehst da drin unter? Es zieht dich nach unten. Und Jesus sagt, ich bin nicht gekommen, um irgendwem das Gericht anzudrohen. Ich bin gekommen, um zu suchen und zu retten, was verloren ist. Du hast jemanden, der für dich ist. Du hast jemanden, der sich nach dir sehnt und der dich zurückbringen will zu Gott. Und in Malachi 3 steht ja auch, sie werden mir, spricht der Herr, zum kostbaren Eigentum sein an dem Tag, den ich machen werde. Und wenn es heute über euch heißt, getauft werden auf, und darüber haben wir gesprochen, dann meint gerade diese Formulierung, getauft werden auf, Teil dieses kostbaren Eigentums Gottes zu werden. Das ist, wenn man es ein bisschen spröde aussprechen will, der Vorgang einer Eigentumsübertragung. Getauft werden auf, du wirst zum kostbaren Eigentum Gottes erklärt. Und das zu spüren, das zugesagt zu bekommen, das zu wissen, dieses Zeichen der Rettung an sich selbst zu tragen, das kann sehr helfen. Nicht nur heute, auch in zukünftigen Zeiten. Und ja, aufgenommen zu werden in den Namen Gottes und in seine Familie. Und ich habe die Woche ein schönes Zitat gefunden, das soll mal jetzt hier noch Erwähnung finden, von Max Lucado. Er schreibt: Es wäre genug, wenn Gott nur den guten Ruf deines Namens wiederhergestellt hätte. Doch er tut mehr. Er gibt dir seinen Namen. Es wäre genug, wenn Gott dich nur freigemacht hätte. Aber er tut mehr. Er bringt dich nach Hause. Er bringt dich heim in das Haus Gottes. Adoptiveltern verstehen das am besten. Sie kennen das Gefühl, dass tief im Inneren ein leerer Platz ist. Sie wissen, was es bedeutet, unermüdlich zu suchen und die Verantwortung für ein Kind mit schwieriger Vergangenheit und zweifelhafter Zukunft zu übernehmen. Gott hat dich adoptiert. Gott hat dich gesucht, gefunden, unterschrieb die Papiere und nahm dich mit zu sich nach Hause. Und das ist mein Taufe auch. Du bist aufgenommen in seinen Namen. Du bist aufgenommen in seine Familie. Du bist aufgenommen in sein Zuhause. Du bist sein kostbares, besonderes und wertvolles Eigentum. Und wir feiern das heute. Und ihr feiert das. Es ist ja eure Freude und Liebe, die heute aufleuchtet in eurem Leben. Dir selbst zur Freude, Cabrel, Steffi, Nicole, Doris. Und wir dürfen uns mitfreuen. Apropos mitfreuen, wir gehen jetzt in die Taufe. Amen.